Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Lachen ist die beste Medizin. Soll das ein Witz sein, fragen sich jetzt vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Krank sein ist nicht lustig. Nein, ist es auch tatsächlich nicht. Und Lachen als Medizin? Ja, Lachen als Medizin. Wir tun es hoffentlich mehrfach am Tag. Lachen. So weiß wohl jeder aus eigener Erfahrung, dass Lachen einfach gut tut. Und Lachen kann noch mehr. Was schon die alte Volksweisheit, Lachen ist die beste Medizin, besagt, ist nun teils wissenschaftlich, teils durch Erfahrung belegt. Humor hat tatsächlich eine heilende Wirkung. In diesem Podcast werden wir darüber sprechen, wie wichtig Humor in der Medizin ist und wie Lachen auf Körper, Seele und Gedanken wirkt. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Daniel Ehmke. Dr. Ehmke ist Chefarzt am Ameos Klinikum Neustadt und Eutin und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ehmke.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank.
Herr Dr. Ehmke, ich habe es in der Einleitung ja gesagt, Humor in der Medizin ist unser Thema, Lachen ist die beste Medizin. Wann haben Sie eigentlich zuletzt gelacht und wie oft am Tag lachen Sie?
Das war heute Morgen bei der Übergabe eines Patienten in der Frühbesprechung, weil die Kollegin eine unabsichtlich komische Beschreibung der Situation verwendet hat, was für allgemein sehr große Erheiterung in der Morgenrunde gesorgt hat. Und wir da miteinander über die Situation gelacht haben. Das hat sehr gut getan, auch fürs Team. Ich versuche am Tag mehrfach zu lachen, versuche das aber nicht absichtlich zu machen, sondern das Lachen kommt und geht. Und ich bin ein Mensch, der gerne und viel lacht, weil ich auch für mich die Lebenseinstellung habe, dass ich nichts davon habe, schlechte Laune zu haben.
Das hört sich gut an. Das ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ich kenne das auch. Ich kriege dann oder habe es schon gehabt in bestimmten Situationen, dass ich auch einen Lachflash bekommen habe. Kennen Sie das auch, dass man überhaupt einfach gar nicht mehr aufhören kann, dass man immer wieder daran denken muss und immer wieder lachen muss?
Das kenne ich. Das ist auch total toll und führt zu einer starken Erschöpfung, die aber sehr befriedigend ist. Ich habe das einmal erlebt in einem Kinofilm, dass da eine Szene war, die dermaßen komisch war, dass dann der Kinobetreiber den Film angehalten hat, bis sich die Leute wieder beruhigt hatten. Das war sensationell. Eine der tollsten Lacherfahrungen meines Lebens.
Es gibt auch wenige Menschen, habe ich festgestellt, mit denen man auch tatsächlich so intensiv lachen kann, weil Menschen ja unterschiedlichen Humor haben, anders reagieren auf Humor. Aber jetzt gerade auch mal in Bezug auf die Medizin, was ist tatsächlich dran? Lachen ist die beste Medizin.
Also Lachen ist ein Vorgang, der ganz vielfältige Funktionen im Körper hat. Also erstmal ist Lachen eine unwillkürliche Reaktion, die reflexartig Folge eines emotionalen Prozesses ist. Man nennt das dann auch in der Fachsprache Erheiterung. Und der Punkt ist, dass sich nach dem Lachen der Organismus beruhigt. Der Blutdruck fährt runter, Anspannung lässt nach, die Muskulatur entspannt, die Bronchien erweitern sich. Es kommt zur Ausschüttung von Endorphinen, Dopamin, ein Belohnungshormon wird vermehrt ausgeschüttet, Stresshormone werden abgebaut. Das sind so die rein körperlichen, messbaren Funktionen von Lachen und von Humor. Darüber hinaus gibt es halt noch ganz vielfältige psychologische Funktionen von Humor. So kann Humor Ängste kanalisieren, Verdrängung entgegenwirken. Es kann in einer bedrohlichen Situation zur Entspannung führen, dadurch, dass sich die bedrohliche Situation relativiert zum Beispiel. Leidvolle Situationen können in Teilen zumindest in Triumph umgewandelt werden und ganz allgemein auch im sozialen Kontext kann Humor ganz heilend wirken, weil das Entgegenwirken negativer Gemütszustände kann vermeiden, dass gehässiges Verhalten entsteht. Es kann sich auch ins Gegenteil umkehren. Es gibt auch negative Folgen von Humor, aber da kommen wir ja bestimmt noch zu.
Ich denke, darüber sprechen wir noch. Nun kann man Humor ja aber nicht planen. Das ist ja eher immer so ein bisschen out of the box, wie man so schön sagt. Kann man aber vielleicht, ja, ich sag mal, erheiternde Situationen in der Medizin planen, in der Behandlung, in der Therapie?
Man kann Humor schon geplant einsetzen, man muss aber genau gucken, ob das passt. Also es gibt durchaus Situationen, wo man auch bei Patienten Humor als diagnostisches Mittel einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn jemand, der eine schwere Depression hat, über einen relativ flachen Witz wieder lachen kann, ab einem bestimmten Punkt in der Therapie, wo er vielleicht in den Wochen vorher keine Äußerung oder Regung zugezeigt hat, dann ist das Zeichen eines therapeutischen Fortschrittes. Und man kann auch Humor therapeutisch einsetzen. Das sollte allerdings dann auch wirklich geplant und im Rahmen eines therapeutischen Prozesses erfolgen, weil man letztendlich so eine Art Kaskade aufbauen können muss vom generellen Nicht-Lachen-Können, was auch Ausdruck einer Erkrankung sein können, über das Thema generell erstmal wieder zu lernen, zu lachen und dann die hohe Kunst am Ende eines Prozesses wäre, dann auch mit anderen über sich selber lachen zu können. Aber das ist schon die ganz hohe Schule, die auch vielen gesunden Menschen nicht gegeben ist.
Wie ist denn das? Es gibt ja Lach-Yoga zum Beispiel, wo eben dieses Lachen ja künstlich, wenn man so will, ausgelöst wird. Hat das auch eine heilende Wirkung?
Durch solche Sachen wie dieses künstlich ausgelöste Lachen, wie zum Beispiel beim Lach-Yoga, kommt es eben zu diesen physiologischen Effekten, also zur Entspannung der Muskulatur, zur Erweiterung der Bronchien, Senkung des Blutdrucks. Also all die Sachen, die man auch über andere Yoga-Formen zum Beispiel oder auch andere Meditations- oder Entspannungstechniken erreichen will. Die ganzen zum Beispiel sozialen Effekte des Humors oder auch die psychologischen Funktionen, von denen ich ja vorhin einige genannt habe, die lassen sich dadurch nur sehr bedingt erreichen. Aber auf der körperlichen Ebene führt es zu einer messbaren Entspannung, die aber auch über andere Formen von Entspannungsverfahren erreichbar sind. Bei Entspannungsverfahren gilt ja letztendlich, wir haben ja einen großen Blumenstrauß an Verfahren, von der progressiven Muskelentspannung über autogenes Training, Yoga, Meditation und so weiter und so weiter. Alle diese Entspannungsverfahren haben letztendlich eine Wirkung, aber nicht jedes Entspannungsverfahren ist für jeden Menschen geeignet. Und da muss man, wenn man eins erlernen möchte, muss man ausprobieren und gucken, welches zu einem passt. Und wenn es Lach-Yoga ist, ist das doch super.
Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen die Dosis auch angesprochen, auf die es ja ankommt beim Humor. Das kann man natürlich auch immer nicht ganz genau planen. Nun gibt es für Humor keinen Beipackzettel, Gott sei Dank auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie guckt man dann, was für den individuellen Bedarf eines Patienten notwendig ist an Humor? Wie findet man das raus? Und vielleicht auch als Ergänzung, Sie haben es eben ja auch schon angesprochen, sozialer Humor, aggressiver Humor. Also es gibt negativen und positiven Humor. Wie geht man damit um und sind beide tatsächlich medizinisch gesund?
Also es ist so, dass man mit Humor schon wohl dosiert umgehen sollte, gerade im therapeutischen Kontext. Und man muss auch einfach anerkennen, dass es erstens sehr unterschiedliche Formen von Humor gibt. Zum Beispiel gibt es ja auch ironischen Humor, der auch teils in sarkastischen Humor kippen kann, wo man sehr mit aufpassen muss. Aber nicht jeder Mensch versteht Ironie. Und es gibt auch einfach Menschen, die sind, jetzt mal ganz platt gesagt, nicht witzig. Und da kann man dann sich bemühen, wie man will. Da kommt man mit Humor nicht weiter. Und das kann dann auch eher frustrierend in der Beziehung sein. Und ein grundlegender Punkt für Humor ist, dass die Beziehung stimmen sollte. Und deswegen ist ja auch in einem therapeutischen Prozess der Beziehungsaufbau das erste und auch mit zentralste Element der Therapie. Beim Humor als solchen ist es so, dass Martin 2007 eine Arbeit gemacht hat, wo er letztendlich zwei Humorstile unterschieden hat. Einmal den positiven Humor, darunter versteht man hilfreiche, stärkende Interaktionen, aber auch negativen Humor mit verletzenden oder schädigenden Interaktionen. Und da muss man natürlich ganz klar trennen, ne? Also zum Beispiel eine positive Humorstilistik wäre ein verbindender oder selbststärkender Humor. Zum Beispiel selbststärkend wäre die Fähigkeit, selbst bei großem Stress eine gewisse humorvolle Perspektive zu behalten. Da hat mal ein in den Medien relativ bekannter Kollege die Geschichte erzählt, dass man sich immer in einer vermeintlich bedrohlichen Situation ein paar bestimmte Fragen stellen soll, und zwar drei an der Zahl. Die erste Frage ist, bin ich in Lebensgefahr? Die zweite Frage ist, ist jemand anderes in Lebensgefahr? Und wenn man diese zwei Fragen schon mal mit Nein beantworten kann, was fast immer so ist, dann kommt die dritte Frage zu tragen. Und zwar, ist diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, dazu geeignet, beim Kegelabend von Mal zu Mal ein bisschen aufgebauscht und immer besser zu werden, sodass man selber drüber lachen kann im Nachhinein? Und wenn man die Frage auch mit Ja beantworten kann, dann ist die Situation, in der man ist, zwar doof, aber man hat eine gewisse Fähigkeit, eine humoristische Perspektive zu behalten. Und das ist ein selbststärkendes Element, dass man in einer blöden Situation selbststärkend, selbstbewusst damit umgehen kann. Das ist natürlich auch ein humorvoller Umgang. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch zum Beispiel aggressiven Humor, der über Entwertung kommt. So diese super Boss-Sprüche, sowas wie, ich bin die Eins, die euch Nullen vorsteht, damit ihr überhaupt irgendwas wert seid oder so. Oder so wie ihr arbeitet, möchte ich mal Urlaub machen. Das sind Sprüche, die sind aus einer gewissen Perspektive heraus natürlich sarkastisch und auch irgendwo witzig. Wenn man sie aber im realen Kontext seinen Mitarbeitern gegenüber anwendet, dann ist das jetzt nicht so unbedingt Humor, den jeder teilt. Und es gibt auch selbstentwertenden Humor. Das heißt, dass man versucht, sich mit witzigen Bemerkungen über eigene Schwächen beliebt machen zu wollen. Es spricht überhaupt nichts gegen Selbstironie und auch mit anderen über sich lachen können ist eine große, hervorragende Fähigkeit. Es darf aber nicht in ein übermäßiges Phishing for Compliments oder ähnliches anbiederndes Verhalten münden, was dann psychologisch wirklich ungesund wäre. Und so gibt es ganz eindeutig positive Humorstile und negative, und daraus können sich halt auch positive und negative Stile und auch therapeutische Ansätze ableiten, die aber immer vor einem individuellen Kontext und immer wohl dosiert betrachtet werden müssen.
Vielleicht ist es ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber mir fällt jetzt gerade ein, Streicheleinheiten, Berührungen sollen ja auch helfen, das Immunsystem zu stärken. Jetzt können die keine Krankheiten heilen, aber es tut dem Patienten gut oder dem Menschen, wenn die Arme berührt werden, die Haut berührt wird, wie auch immer. Kann man das vergleichen auch so ein bisschen mit dem Lachen, mit dem Humor?
Das kann man schon in einer gewissen Art und Weise vergleichen. Auch Berührungen haben einen sozialen Kontext. Das signalisiert ja Zugehörigkeit. Berührung kann, wenn sie an der richtigen Stelle und in der richtigen Dosierung eingesetzt werden, zum Abbau von Stresshormonen, zur Entspannung führen. Berührung kann aber genauso wie Humor auch negative Folgen haben, wenn sie als grenzüberschreitend oder missverständlich wahrgenommen werden. Ich würde zum Beispiel mit einem Patienten, den ich überhaupt nicht kenne, würde ich keinen Witz machen. Und genauso würde ich einen Patienten, den ich überhaupt nicht kenne, berühren, ohne ihm das anzukündigen, zum Beispiel im Rahmen einer körperlichen Untersuchung oder so etwas. Aber das sind für mich Sachen, das wären Grenzübertritte, wo man nicht weiß, wie man da drauf reagiert. Weil Humor kann genauso wie eine körperliche Berührung, er kann bewusst oder unbewusst verletzen, demütigen, negative Gefühle wie Angst oder Ohnmacht verstärken, kann zur Machtausübung benutzt werden, kann aber auch ganz platt, Stichwort Ironie, missverstanden werden und so zu Konflikten führen.
Kann es dann auch sein, dass sich die Patienten einfach auch nicht ernst genommen fühlen, wenn man eben sozusagen Humor als Teil der Therapie nutzt?
Humor darf halt nicht inflationär eingesetzt werden. Also man kann Humor im Rahmen eines therapeutischen Prozesses und wie gesagt auch zur diagnostischen Verordnung wunderbar einsetzen. Aber wenn ich aus einer Therapie eine Lachnummer mache, dann wird das irgendwie schwierig. Also wenn man wirklich sich nur amüsieren möchte, dann sollte man ins Kabarett gehen oder sich irgendwas Satirisches anschauen, je nach Humorart und Humortyp halt. Aber im therapeutischen Konstrukt geht es ja darum, Ziele zu erreichen. Und die erreicht man nicht darüber, dass man sich nur über irgendwelche Sachen lustig macht. Es sei denn, man verabredet das mal für einen gewissen Moment. Man kann ja auch in einer Psychotherapiesitzung verabreden, wir machen uns jetzt lustige 10 Minuten und dann arbeiten wir am Thema weiter. Das kann man ja auch machen, wenn das Thema so bedrohlich oder angsteinflößend ist, dass man da einen Zwischenanker einbaut, wo man sagt, so jetzt sind unsere drolligen 10 Minuten, wo wir Schoten klopfen oder sowas. Das kann befreiend sein. Aber Humor darf nicht inflationär eingesetzt werden, weil dann verliert er genauso wie Berührung zum Beispiel auch seine Wirkung.
Ich habe am Anfang unseres Podcasts gedacht, Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Lachen ist die beste Medizin. Ich selber lache gerne. Das ist doch was ganz Tolles, wenn man das in Therapien, in der Behandlung anwenden kann. Im Laufe unseres Gesprächs habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gewonnen, es ist Fingerspitzengefühl erforderlich. Wann kann man Humor anwenden? Welchen, in welcher Form, in welchem Maß, in welcher Dosierung? Also auch das braucht immer unheimlich viel Fingerspitzengefühl und ein individuelles Eingehen auf den Patienten. Ist das richtig?
Das ist schon eine Sache, die richtig ist. Und die zweite Sache, die dabei wichtig ist, es muss echt sein. Weil in der Psychotherapie ist es so, dass man dem Patienten auch als Therapeut gegenüber echt sein muss. So, es würde mir zum Beispiel, wenn ich jetzt Sportpsychotherapeut wäre und ich versuchen würde, die Athleten davon zu überzeugen, wie toll und sinnvoll es ist, Marathon zu laufen, das würde mir keiner glauben. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich wirklich, glaube ich, manche Fähigkeiten habe, die aber alles andere als mit Marathon zu tun haben. So, und wenn man selber ein Mensch ist, der mit Humor Schwierigkeiten hat und der da vielleicht auch einfach nicht so witzig aufgelegt ist, dann ist das ein falscher Weg zu versuchen, witzig zu sein, weil es wirkt unecht. Ja, und dann sollte man versuchen, diese Mechanismen nicht zu überzustrapazieren, sondern es muss halt auch zu einem passen.
Ich glaube, es ist bestimmt doch auch tagesformabhängig. Es gibt ja Tage, da ist mir nach Lachen und Witzen und Humor. Und dann gibt's Tage, wo ich denke, ach, den Witz habe ich gestern schon gehört, finde ich heute gar nicht mehr lustig. Und das geht ja wahrscheinlich Ihnen, aber auch Patienten genauso, dass man Dinge, über die man gestern gelacht hat, heute vielleicht gar nicht mehr lachen kann.
Das kann es geben. Es kann aber auch genauso sein, dass man gerade an den Tagen, an denen es einem nicht so geht, über bestimmte psychotherapeutische Techniken, wie zum Beispiel die radikale Akzeptanz oder Ähnliches, dann gerade Strategien findet, dass es einem wieder besser geht. Und es gibt ja in den sozialen Funktionen des Humors zum Beispiel auch so etwas wie ein soziales Lachen. Ne? Also das ist auch etwas, was genauso wie beim Genen beobachtbar ist. Wenn einer anfängt zu lachen, dann sind andere, können sich davon anstecken lassen, was ja auch dem dienen kann, Nervosität zu überdecken oder Konversationen zu entspannen. Und auch durch diesen expressiven Vorgang des Humors, also dass das Innere in der Gruppe sichtbar werden kann, können auch letztendlich entspannende Funktionen des Humors auftreten. Und ich glaube, wir kennen auch alle diese Situation, dass man echt mies drauf ist, dass es einem schlecht geht und dass dann irgendetwas Absurdes, Witziges passiert oder jemand völlig unvorbereitet irgendeine Schote reißt und man da so quasi über diesen Überraschungsmoment, der einfach in der Situationskomik häufig auch liegt, aus diesem tiefen Tal rausgeschüttelt wird. Auch das ist ja möglich.
Es gibt ja Menschen, die meinen das gar nicht bösartig, aber es stolpert jemand und das sieht unheimlich komisch aus und die müssen darüber lachen. Gar nicht, um denjenigen auszulachen, sondern weil sie einfach so einen Lachreiz verspüren über diese Situationskomik, die da entstanden ist. Ist das gesund oder ist das eher schon auch negativer Humor?
Das muss kein negativer Humor sein. Wenn man anschließend hingeht und demjenigen aufhilft, dann ist es ja auf keinen Fall negativ. Und das Lachen über Missgeschicke anderer dient ja auch der Abreaktion eigener Gefühle. Es gibt diesen schönen Spruch, Schadenfreude ist die ehrlichste Form von Mitgefühl. Und wenn man sich da über das Missgeschick jemand anderes einfach nur lustig macht und den damit stehen lässt, dann kann das verletzend sein. Wenn man aber drüber lacht und dann hingeht, hilft, tröstet oder erzählt, Mensch, das ist mir auch schon dreimal passiert, dann kann das dazu führen, dass auch der andere anfängt zu lachen. Und dann kann es eine verbindende und auch stärkende Fähigkeit sein. Also es hängt nicht nur von der Situation, der sich daraus ableitenden Komik, sondern auch von unserem darauf folgenden Umgang damit ab.
Wie ist das eigentlich bei psychischen Erkrankungen oder somatischen Erkrankungen? Gibt es da Unterschiede in Bezug auf den Humor, dass das bei einigen Erkrankungen besser hilft als bei anderen?
Es ist letztendlich ja eine Form von Kompensationsmechanismus. Und wo man gucken muss, ist, ob die Menschen sich in einer Verfassung befinden, wo man einen Witz machen sollte oder auch damit landen kann. Es gibt zum Beispiel psychische Erkrankungen wie bestimmte Psychoseerkrankungen, wo die Menschen sehr, sehr große Probleme bis hin zu keiner Fähigkeit zum Abstrahieren haben. Und wenn jemand ein sehr schlechtes oder aufgehobenes Abstraktionsvermögen hat, dann einen Witz zu machen, bei dem das erforderlich ist, was ja bei leider vielen Witzen der Fall ist, dann führt das manchmal eher zu Missverständnissen oder Komplikationen. Genauso, wenn jemand zum Beispiel jetzt im somatischen Bereich eine schlechte Diagnose wie eine Krebserkrankung direkt mitgeteilt hat, dann ist derjenige sicherlich akut nicht in der Situation, dass er da irgendwie einen Witz verträgt. Im Laufe der Erkrankung und genauso bei Depressionen zum Beispiel wenn es dann um den Umgang mit der Erkrankung geht, können aber Humor, und der darf auch je nach individueller Neigung, Verfassung oder Färbung, darf der auch gerne ironisch oder sarkastisch sein. Nur er muss halt zum Individuum passen letztendlich. Aber Humor kann sowohl bei psychischen als auch bei somatischen Erkrankungen hilfreich sein. Humor kann aber auch in beiden Fällen in bestimmten Konstellationen unangemessen sein. Manchmal ist auch eher Trost oder auch gemeinsames Weinen wichtig.
Muss es eigentlich immer Lachen sein oder reicht auch ein Schmunzeln oder ein Lächeln? Hat das schon die gleiche Wirkung?
Auf den Körper bezogen, auf diese Faktoren wie die Entspannung der Bronchien, die Senkung des Blutdruckes, da ist wirklich der expressive Vorgang des Lachens wichtig. Das hilft dem Körper, danach in eine Entspannung zu kommen, die so beim Lächeln nicht eintritt. Das Lächeln führt aber auch schon, dieser Vorgang und auch das, was dahinter steht, zu einer Ausschüttung von Endorphinen und hat eine hohe soziale Funktion. Es gibt ein Album einer Künstlerin, einer Musikerin, das hat den fantastischen Titel Smile, It Confuses People. Und gehen Sie mal durch die Stadt und machen Sie sich einfach mal, nehmen Sie sich das mal bewusst vor, die Leute, an denen Sie vorbeigehen, anzulächeln. Sie werden da Sachen erleben, die sind fantastisch. Und vor allen Dingen, was ich dabei immer wieder beobachte, sind ganz verwirrte Blicke. Die Leute rechnen heutzutage zum Teil gar nicht mehr damit, dass man ihnen lächelnd entgegentritt. Aber sie können das einfach nur durch ein Lächeln oder ein Hallo oder ein Danke erreichen, dass es Leuten besser geht, weil dann ein Lächeln zurückkommt. Und wenn ich jemanden anlächle und der lächelt mich dann zurück an, geht es auch mir besser.
Das ist wirklich gerade ganz interessant, weil in dem Moment, wo wir diese Thematik angefangen haben, der Unterschied zwischen Lachen, Lächeln, Schmunzeln, kam mir in den Sinn, dass ich jemand bin, wenn ich meine Spaziergänge mache, das ist oftmals am Strand oder Feldweg oder wie auch immer, und es kommen einem Menschen entgegen, die wissen dann immer nicht, wo sie hingucken sollen. Einige, die sagen dann Moin, einige gucken weg. Ich gehöre zu denen, die eigentlich immer lächeln und Moin sagen. Und wie oft ich schon Situationen hatte, wo Menschen sich erschrocken haben, ganz irritiert waren, dann vielleicht auch ein Moin zurückgebracht haben. Aber dieses Lächeln, das hat, glaube ich, auf einige Menschen auch eine verunsichernde Wirkung. Und witzigerweise, Sie haben gerade gesagt, dass es bei Ihnen so ist, wenn Sie ein Lächeln zurückbekommen, dass es Ihnen gut tut, das geht mir genauso. Wenn mir jemand dann freundlich Moin sagt und mich anlächelt, dann denke ich immer, ja Mensch, was für ein schöner Tag heute, freundliche Menschen unterwegs, und es tut einfach gut. Aber es ist nicht dieses Normale, wie man miteinander umgeht. Also viele verunsichert das auch letztendlich, habe ich festgestellt.
Ja, weil man es nicht mehr so gewohnt ist, glaube ich, auch ein Stück weit. Aber das ist jetzt schon eine gesellschaftsphilosophische Diskussion, wie wir miteinander umgehen. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass man durch das Lächeln auch evolutionär signalisiert, hey, ich bin kein Feind. Ja, ich will dir nichts tun, weil Lächeln tut man in der Regel nicht, wenn man jemandem etwas Böses will. Wobei es natürlich auch dort gegenteilige Beispiele oder auch Sprichwörter aus der Antike gibt oder auch filmische Rezeptionen gibt, wo das anderweitig ist. Aber auch dort ist dann ja der Punkt der, dass wir die als Menschen ja diese sogenannten Spiegelneurone haben. Also wir können, es sei denn, wir haben bestimmte Erkrankungen zum Beispiel, können wahrnehmen, wie uns Menschen vom Gefühl her entgegentreten. Und wenn mich jemand anlächelt, kann ich spüren, ob sich das freundlich anfühlt. Und ich kann aber auch spüren, wenn mir jemand kalt, egozentrisch oder narzisstisch lächelnd entgegentritt, was dann nicht unbedingt freundlich ist. Das ist aber nicht die klassische Situation, der ich auf dem Feldweg, auf der Straße, beim Türaufhalten oder sonst was begegne.
Was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, was sie tun können, damit sie wenigstens einmal am Tag irgendwie lächeln, lachen, schmunzeln, was auch immer?
Also es gibt da verschiedene Sachen. Ein Punkt, den ich wirklich empfehlen kann, ist bei Begegnungen mit fremden Menschen, sei es wirklich die Situation, es hält mir jemand die Tür auf oder ich halte jemandem die Tür im Supermarkt auf oder irgendwie etwas dergleiches, einfach mal anzulächeln und zu gucken, was mit dem Gegenüber passiert. So, und häufig kommt ein Lächeln zurück. Das ist etwas, was einem dann wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Ein weiterer Punkt, der helfen kann, ist auch etwas, was auch bei Depressionstherapien eingesetzt wird, ist, dass man ein Tagebuch führen kann. aber eins, das sich ausschließlich auf die positiven Seiten des Tages bezieht. Das klassische Tagebuch, dem kann man ja auch Sorgen und Nöte mitteilen. Man kann aber auch ein Tagebuch führen, wo man sich abends hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt heute einfach nur drei Sachen auf. Es reichen auch schon Stichpunkte, die gut oder lustig gewesen sind. Und dann kann man sich auch an positive Sachen erinnern. Und wenn man dann sagt, die ganze Woche war nur Mist, dann kann man dieses Tagebuch rausnehmen und reingucken und sagen, ach nee, guck mal, ich habe jeden Tag mindestens drei Situationen gehabt, wo es nicht Mist war. Also war gar nicht alles Mist. Das ist natürlich ein Stück weit Selbstüberlistung, aber es kann funktionieren. Und auch da kann man sich auf die positiven Sachen besinnen, die einem ein Lächeln auf die Lippen zaubern können, wenn man der Typ dafür ist.
Kann man das auch lernen?
Ja, das kann man lernen in einem bestimmten Ausmaß. Wie gesagt, es ist typbedingt und den Typ oder die Persönlichkeit grundlegend zu ändern, ist erstens ausgesprochen kompliziert, zweitens langwierig und drittens in der Regel weder erforderlich noch wünschenswert. Und wenn jemand einfach ein Mensch ist, der eher nüchtern sachlich ist und jetzt nicht so den Humor auf den Lippen hat, dann muss man den ja auch gar nicht ändern, solange es ihm selber nicht schlecht damit geht. Also wo kein Leidensdruck da ist für sich oder für das Umfeld, gibt es ja auch keinen Grund zur Intervention. Und wenn man aber sagt, ich möchte gerne lustiger sein, da gibt es Möglichkeiten zu. Da gibt es medizinisch-psychotherapeutische Ansätze, es gibt kabarettistische Ansätze. Da kann man viel Literatur auch drüber finden. Es hat sich ja in der Kabarett- und Comedy-Szene sehr viel getan, wo es ja auch um diese Themen, wie bringe ich jemanden, von dem ich das auf den ersten Blick gar nicht erwarte, dass er das kann, bei lustig zu sein, also lernen von Profis. Da gibt es inzwischen viel Material drüber, mit dem man sich widmen kann. Aber, und das ist das Entscheidende, man kann es nicht erzwingen.
Das Entscheidende, glaube ich, ist aber, dass man sich deutlich machen muss, Humor ist kostenlos, aber eben nicht wirkungslos.
Und auch nicht umsonst. Man gibt etwas und man bekommt etwas.
Das hört sich sehr gut an. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Ehmke. Hat sehr viel Spaß gemacht, dieser Podcast mit Ihnen. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden heute noch eine Gelegenheit, wo sie so richtig herzhaft lachen können.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.